I kind of wanted the album to be kind of like cheesy. Like I had this idea that I really wanted the lyrics to be like cheesy on purpose. I really was influenced by Toto and bands like that that make these amazing like rock songs that sometimes nobody kind of knows what they mean. Like, you know, like Eye of the Tiger or Don't Stop Believing, these radio rock songs.
Sagt Ruben Nielsen von Unknown Mortal Orchestra über sein neues Album. Warum letztendlich doch alles anders kam und was übrig geblieben ist von dieser Cheesiness, von dieser Kitschigkeit, das hört ihr in dieser Folge von Keine Angst vor Hits. Wie immer stellen wir euch drei neue Alben vor und drei neue Songs und am Ende, da machen wir noch einen kleinen Abstecher nach Austin, Texas, wo ja gerade das South by Southwest Festival stattfindet und sprechen über die prekäre Bezahlungssituation dort und fragen uns, wie relevant das South by Southwest und ähnliche Festivals für internationale Acts überhaupt noch so ist in Zeiten von Social Media, TikTok und so weiter. All das präsentieren euch heute
Anton Burmester
und Maria Einter. Hi.
Moin.
Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.
Vorher aber noch eine Musikschlagzeile der Woche. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Metallica haben sich einfach mal so eine Schallplattenfabrik gekauft, um sicherzustellen, ja, dass sie der hohen Nachfrage ihrer Fans gerecht werden können, die sie immer noch haben. Sehr viele anscheinend. Ein Grund dafür war bestimmt, dass unter anderem ja auch wegen der Pandemie es so zu Lieferkettenengpässen kam und eben auch zu langen Wartezeiten deswegen. Das war ja nicht nur bei Metallica so, sondern eigentlich bei irgendwie allen Bands. Und ich finde, das ist auf alle Fälle der ultimative Power-Move, sich einfach mal so eine eigene Fabrik zu kaufen.
Ja, ist so ein bisschen, ne, wer hat, dem wird gegeben, würde ich sagen.
Ja, so ist es.
Aber also ich bin jetzt, Metallica ist jetzt, also es erwärmt mein Herz jetzt nicht so wahnsinnig doll, aber ich freue mich natürlich für alle Metallica-Fans dieser Welt, dass die die Platte dann direkt bekommen können.
Backfrisch,
ja.
Frisch, selbst gepresst von der Band quasi.
Außer eigenen Fabrik, ein Traum.
Genau, die Fabrik, die wird aber auch weiterhin andere Platten anderer Bands pressen, das haben sie versprochen, aber der Fokus, der liegt wohl ganz klar jetzt bei Metallica. Na gut, für mich ist es auch nicht.
Die Alben der Woche.
Wir kehren jetzt zurück zur Band bzw. dem Musikprojekt von Ruben Nielsen, den wir ja schon am Anfang gehört haben. Unknown Mortal Orchestra heißt das. 5 Jahre nach seinem letzten Album Sex and Food gibt es da jetzt ein neues Album. Das trägt ganz einfach den Titel 5, also das römische Zeichen V für 5 und sollte, wie gesagt, eigentlich ziemlich cheesy werden. Aber eine Reihe von Umständen haben dann dafür gesorgt, dass die Platte durchaus inhaltsstark geworden ist. Die Pandemie, die ist natürlich passiert und es gab einen Krankheitsfall in der Familie von Nielsen und die haben ihn dann nach Hawaii gebracht, wo ein Teil seiner Familie herkommt. Und deswegen hat das Album jetzt auch so einen Hauch Hawaii abbekommen und vor allem sehr viel Familie und beschäftigt sich eben auch mit dem Thema Sterblichkeit. Neben Hawaii gibt es aber auch oder ist auch das Judentum vertreten auf dieser Platte, zumindest im Jiddisch ist drauf, mit dem Song Meshuggah. Vom 5. Album von Unknown Mortal Orchestra, 5 heißt das. Und Meshuggah ist Jiddisch und heißt so viel wie verrückt. Du hast mich aber auch gerade darauf aufmerksam gemacht, dass er ja mit auch anderen Worten da spielt, ne? Mit Meshuggah, give me sugar.
Mhm.
Haben wir jetzt so richtig interpretiert, ne?
Ich glaube schon. Ich glaube, das ist ein ganz gewiefter Zug.
ein ganz gewiefter Textzug. Ja, ist einer von 14 Songs. Five ist nämlich ein Doppelalbum. Man muss sich also durch einen ganzen Berg an Musik durchackern. Rum Nielsen hat sich darauf auf, ja, wie gesagt, seine Familie zurückbesonnen. Die sind auch auf dem Album vertreten. Sein Vater spielt zum Beispiel Flöte und Saxophon und seine Mutter, die ist im Video zum Song I Killed Captain Cook zu sehen. Sie war nämlich mal Miss Alua-Hula und zwar im Jahr 1973. Also irgendwie die Musik und das Entertain, das scheint ihm beides in die Wiege gelegt zu sein. Als Kind, da ist er auch mit seinen Eltern um die Welt geflogen, hat in Hotels gelebt, also zwischen Cocktailbars, Hotelpools und Stränden. Und danach sollte auch das Album klingen und auch danach, dass doch nicht immer alles so schön ist, wie es scheint, sondern dass auch ganz viel einfach fake ist in solchen Hotel-Kontexten und nicht alles, was irgendwie ozeanblau ist, ist auch wirklich für alle so schön. Und diese Ambivalenz, die hat er in dem Album ja anklingen lassen wollen, eben mit einem Hauch hawaiianischem Einschlag. Hast du das so gehört, diese Ambivalenz, oder war es für dich eher doch nur Sugar?
Es war für mich eher doch nur Sugar. Ich habe es jetzt nicht so stark rausgehört. Es liegt vielleicht aber auch daran, dass ich dieses Leben zwischen Hotelbars und Hotelpools so in dem Ausmaß noch nicht hatte und vielleicht daher noch mehr romantisiere, als er es tut. Ich fand es tatsächlich aber, genau, diese Ambivalenz irgendwie nicht so stark. Ich hatte eher das Gefühl, dass dieses Album wirklich doch sehr in einem Rutsch irgendwie vor sich hinläuft, ohne die ganz großen Widerstände, Brüche oder ähnliches, und hat auch irgendwie, ja, das ist irgendwie ein bisschen stärker, aber auch leider ein bisschen Schwäche, einfach halt auch klingt wie die ersten vier Alben. Also dieser sehr typische Sound, den ich sehr gerne mag, aber der halt sich irgendwie nicht ändert, sich auch durch diese Platte wieder zieht und anders als auf den vorigen Alben mir so ein bisschen diese ein, zwei Hits fehlen oder die mal so ein bisschen einen anderen Twist haben, eine andere Idee, wie es gerade auf, glaube ich, ja, den ersten drei Alben, da waren einfach großartige Songs dabei und ich finde, hier ist es so, mir ist es ein bisschen schwer gefallen, die auseinanderzuhalten, wo der eine jetzt aufhört und der andere anfängt. Das fand ich so ein bisschen schade. Und du sagtest das ja auch mit dem Doppelalbum. Ich weiß nicht, ob das so nötig war. Er hat ja auch in dem Interview, das er gegeben hat, gesagt, dass es irgendwie, er ein Gefühl hatte von, er war so lange weg, jetzt möchte er viel zurückgeben. Und ich glaube aber, ehrlich gesagt, dass es dem Album besser getan hätte, das fehlt ein bisschen einzukochen.
Sich zu entscheiden, ja. So die Hälfte oder weiß auch immer, 10 oder so drauf zu lassen.
Ja, genau. Und dann wirkt es vielleicht auch noch ein bisschen mehr, weil so, finde ich, ist es so ein bisschen, ja, irgendwie so. Pitchfork hat geschrieben, es ist ein langes Seufzen. Und das fand ich ganz treffend.
Das ist schon hart, ein Seufzen.
Ja, das stimmt.
Es ist ein funkiges Seufzen.
Ja, es ist auch ein schön zu hörendes Seufzen. Ne? Also es ist jetzt, finde ich schon, macht schon Spaß und kann man sich gut anmachen, aber es ist wenig da, wo man sich so richtig dran abarbeiten kann, finde ich.
Das nächste Album ist ein Album, das auch wieder recht lang ist, mit 12 Songs. Und nicht nur das, es hat auch einen extrem langen Titel. Es heißt Praise the Lord Who Chews But Which Does Not Consume or Simply Hot Between Worlds. Ja, ganze, it's a handful, sagt man, ne? kommt von Eve Tumor. Und Fun Fact dazu, Eve Tumor hat mal für eine Weile hier in Leipzig gelebt. Wusstest du das?
Nee, echt?
Ja, das war mir auch nicht bewusst.
Irgendwie ganz passend. Jetzt, ja, glaube ich, in Turin lebend, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Was ich irgendwie schon mal sympathisch finde, dass es nicht London, Berlin oder dann halt irgendwie Rom oder sowas ist, sondern Turin.
Eine kleine Indie-Stadt, weiß ich nicht. Ja, das 2016er Album Serpent Music ist damals hier in Leipzig entstanden. Praise the Lord, so kürze ich das jetzt mal ab, ist jetzt das 5. Album von Eve Tumor, kommt 3 Jahre nach Heaven to a Tortured Mind und auch das neue Album spielt wieder mit diesen religiösen Symbolen und Thematiken. Ne? Hence der Albumtitel Himmel, Hölle und etc. Aber es ist auch sehr, sehr selbstreflektiv, so wie zum Beispiel hier in diesem Song Parody heißt er.
We'll be right back.
A Parody of a Rockstar singt Eve Tumor in diesem Song hier. Parody heißt er, kommt vom 5. Album von Eve Tumor, das da heißt Praise the Lord. Und weiter sage ich den Titel jetzt nicht. Wir haben keine Zeit hier. Ist mal wieder so ein Album aus der Kategorie Most Intimate and Personal Album von diesem Act und schickt uns auf eine spirituelle Reise. Es wird mir aber nicht ganz klar, welche Position Eve Tumor jetzt eigentlich zum Thema Religion hat. Irgendwie eine sehr düstere, eine sehr, ja, unklare, oder? Wie ging es dir damit?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es auch nicht. Ich war von diesem Album gleichermaßen angetan wie überfordert, weil es einfach so wahnsinnig dicht ist, sowohl inhaltlich als auch musikalisch. Ich finde es mit der Parody aber irgendwie, also of a Rockstar, sehr treffend, weil wenn es nicht so gut wäre, musikalisch anspruchsvoll, dann hätte ich halt wirklich auch das Gefühl, es ist eine Parodie von Rockmusik, dieses ganze Album, weil es ja einmal alles durchgespielt ist. Also du hast irgendwie so Alt-Rock und Psychedelic und dann Faith No More Referenzen und am Ende klingt es auf einmal wie Hyperpop. Irgendwie zumindest die Vocals, die da so um die Ecke kommen. Und ich finde, es macht sehr viel Spaß, das zu hören, aber ich verstehe trotzdem sehr wenig gefühlt.
Ja, ich finde, im Gegensatz zu Unimortal Orchestra ist das hier aber ein Album, an dem man sich abarbeiten kann, dem absolut, halt super viel drin steckt. Ich hatte teilweise sogar so ein richtig schönes Emo-Gefühl beim Hören, irgendwie, was die Texte angeht oder der ganze Vibe. Auch so nice Pop-Melodien und dann aber trotzdem sehr ausladend, intensiv und mit so einem dröhnenden Bass, der sich eigentlich durch alle Songs so durchzieht. Sehr moody und echt spannend fand ich es, aber auch auf alle Fälle ja teilweise sehr drüber und sehr viel. Aber ich glaube, ich bin mir eigentlich mittlerweile beim irgendwie dritten Mal hören sicher, dass ich es richtig gut und sehr gelungen und sehr ja, schön finde. Mal gucken, ob es auf irgendwelchen Top-Listen landet. Ich könnte es mir vielleicht vorstellen.
Ja, voll. Also ich finde auch für so, wir sind ja noch recht früh im Jahr, aber es ist schon so ein Contender für Listen, die dann am Ende des Jahres entstehen, weil es einfach ja, sehr eigen ist und sehr besonders. Und ich glaube nicht, dass da jetzt in dem Sinne ein vergleichbares Album irgendwie von anderen KünstlerInnen um die Ecke kommt. Und ja, auch irgendwie bei Eve Tumor war ja vorher auch noch deutlich elektronischer oftmals. Und das finde ich dann auch irgendwie, ja, man merkt einfach, dass da so eine künstlerische Idee hintersteht, vor der musikalischen vielleicht sogar noch, die sich dann eher in der Musik ausdrückt. Und ja, also ich habe es jetzt, glaube ich, 2-3 Mal gehört und man kann es auf jeden Fall noch 2-3 Mal hören und wird immer noch weiter Dinge entdecken und ich glaube, das hört so schnell nicht auf.
Ein sehr extrovertiertes Ding, ja. Dieses Album mit dem sehr extrovertierten Namen. Der Award für das kürzeste Album dieser Folge geht an Der Assistent. Nur 8 Songs sind drauf. Tom Hessler ist dafür verantwortlich, der ist nämlich Der Assistent. Den kennt ihr vielleicht von der Band Fotos. Da macht er eher so New Wave, Shoegazy-Kram als Der Assistent. Da macht Tom Hessler aber Lo-Fi-Pop mit Dub-Einflüssen. Und wir reden gleich mal drüber, woher diese Dub-Einflüsse so kommen. Vorher hier aber ein kleiner Einblick in das selbstbetitelte Solo-Debüt von Der Assistent. Das ist der Song Domino. Wird hier gespielt, Der Assistent, mit Domino vom Solo-Debüt von Der Assistent. Viel Dub ist da drauf, kann man eigentlich nicht überhören. Und erst hatte der Assistent gar nicht so wirklich vor, dem Dub so viel Platz zu gewähren, aber eine schwere Trennung und die Pandemie, haben wir ja auch wieder, haben dann wohl dazu geführt, dass er nochmal umgeschwenkt ist zu eben Dub-Musik und vor allem der Musik von Dub-Pionier King Tubby. In unserem Schwester-Podcast Tracks and Traces, da hat der Assistent erzählt, was ihm beim Produzieren vom Dub-Sound so wichtig war.
Bei diesem Dubby-Vibe, es ist super wichtig, wie viele Höhlen lässt man zu, wie fett sind die Bässe und wie laut ist der Gesang, wie viel Punch dürfen die Drums haben und so weiter, dass es eben nicht modern klingt, weil ich wollte, dass es klingt wie so ein Relikt, dass es theoretisch aus den späten 70ern, frühen 80ern sein könnte. Auch textlich sollte da nichts verraten, sozusagen, wann diese Platte entstanden ist.
Ja, ich habe den Eindruck, das ist ihm ganz gut gelungen. Vor allem finde ich tatsächlich bei dem Cover der Platte, wo ja ein Porträt von ihm ist. Und dieses Foto sieht wirklich nach den 70ern aus.
Das sieht sehr Falco-esk aus.
Ja, voll. Oder? Auch gerade dieser Schatten im Gesicht. Und ja, aber es ist immer eine schlechte Idee, einen Podcast über Visuelles zu sprechen.
Könnt ihr ja googeln.
Ja, voll. Und auch musikalisch, finde ich, ist das aber gelungen. Auch dieses Textliche. Dass halt, ja, eben nichts verrät, sondern sehr, die Texte sehr allgemein gehalten sind und irgendwie extrem viel Interpretationsspielraum lassen. Einzig, da habe ich manchmal das Gefühl, es geht eigentlich wirklich nur um Einsamkeit und Zweisamkeit, so ein bisschen. Aber ich, also, kann es ja irgendwie auch niemandem verübeln. Und alles in allem finde ich es wirklich eine sehr, sehr schöne Platte, die halt irgendwie diese dicke Ladung Dub verbindet mit so ein bisschen auch weirden Klängen und dann aber wiederum aus so einem ganz typischen Staatsakt-Sound.
Hm, ja.
Also das ging so, ich habe es angefangen zu hören, ich war so, ja, das ist doch bestimmt bei Staatsakt erschienen und es passt da perfekt rein und ich finde, es macht ganz viel Spaß und ja, der Assistent hat ja auch bei Tracks and Traces gesagt, dass es eine Platte ist, die vor allem auch im Hintergrund funktionieren soll. Das tut sie auf jeden Fall. Ich finde sie aber auch ein bisschen verschenkt im Hintergrund, weil ich finde, das macht einfach sehr viel Spaß, auch aktiv zuzuhören und eben in die einzelnen Spuren reinzugucken und sich so ein bisschen in das Album reinzulegen.
Hm. Nochmal zum Thema im Hintergrund hören. Das ist nämlich immer so mein Problem mit so Dub- und Reggae-Sachen, dass sie mir oft einfach zu entspannt sind und ich mich zu sehr einlullen lasse und eben nicht genau hinhören kann. Ich tue mich damit immer so ein bisschen schwer und du hast es ja auch gerade schon anklingen lassen. Der Assistent hat eben auch dazu seine Meinung gesagt, denn er findet es ja gar nicht schlimm, wenn Leute es irgendwie Easy Listening nennen. Im Gegenteil, er findet das eigentlich eher als Kompliment.
Der Tontechniker von Why Can't We Live Together soll ja angeblich eingeschlafen sein beim Tracking des Liedes. Das wurde wohl in der Nacht aufgenommen und ich finde das nach wie vor ein Kompliment. Diese Musik hat ja so eine Lullaby-Funktion, die kann einen einfach so beruhigen, einen einlullen und letzten Endes ist das in dieser Zeit, wo Popmusik nur noch aus Clip-Limiting besteht und jedes Signal soll eigentlich, jeder Hook soll auch die ganze Zeit sagen, hör mir zu, hör mir zu. Was es unglaublich anstrengend macht, Radio zu hören, weswegen ich das auch gar nicht kann. Ich kriege da sofort Kopfschmerzen. Und diese Platte sollte sozusagen gegenteilig funktionieren. Ich wollte, dass man die Musik im Hintergrund laufen lassen kann. Dass man sich auch dabei unterhalten kann, wenn man möchte, oder einfach nur bekifft auf der Couch sitzen und langsam wegdösen.
Ja, also er findet es nicht schlimm, wenn man einfach nur wegdöst.
Nee, ich kann es mir auch echt gut vorstellen.
Damit hier auch nochmal ein Shoutout an diese Tracks and Traces-Folge, die ihr euch natürlich anhören könnt. Den Song W hat der Assistent da auseinandergenommen.
Neu auf der Playlist.
Als erstes haben wir da eine New Yorker Band, deren Name für mich ungefähr so schlecht auszusprechen ist, wie ihre Musik großartig ist, und zwar Say She She. Das ist eine siebenköpfige Neo-Soul-Band um die drei Sängerinnen Pia Malik, Sabrina Cunningham und Nia Brown. Und die haben jetzt eine neue Single veröffentlicht und die heißt Reeling.
Like the dawn and leave the light.
war das von Say She She, ein Song gegen die Dystopie und für das Klammern an das hoffentlich besser werdende ökologischen Situation, in der wir uns befinden.
Gegen den Kapitalismus sozusagen.
Ja, genau. Es geht Hand in Hand. Und genau, ich bin einfach ein wahnsinnig großer Fan von Say She She, seitdem ich die zum ersten Mal gehört habe. Letztes Jahr haben sie dann ihr Debütalbum Prism veröffentlicht. Und seitdem kommt da aber eigentlich auch schon wieder eine neue Single nach der nächsten, was, glaube ich, daran liegt, dass denen das Songschreiben so leicht fällt. Also sie sagen, setzen sich zu dritt zusammen, also die drei Sängerinnen, und dann schreiben die halt mal so einen Song an einem Tag und dann geht das halt irgendwie ganz fix.
Und dann sind da ja auch noch vier andere, die noch drüber schauen. Ja, sieben genau. Leute sind ganz schön viel.
Mhm. Das, aber gut, drei davon singen ja auch ausschließlich. Was ich ganz, ganz schön finde bei denen ist die Geschichte, wie sich zumindest zwei der Sängerinnen kennengelernt haben. Die waren nämlich Nachbarinnen und beide am Singen in unterschiedlichen Projekten und fanden sich erstmal ein bisschen blöd, weil die eine hat immer morgens gesungen und geübt und die andere immer abends und so unterschiedlich seien auch ihre Charaktere, aber in der Musik irgendwie finden sie dann eben doch zusammen.
Und in den Messages, die sie mit ihrer Musik verbreiten wollen, das ist ja schon immer so relativ feministisch, antikapitalistisch und sympathisch, ist mir zumindest sehr sympathisch, ist schon so eine Art Protest-Song, oder? Könnte man das in diese Kategorie einordnen? So wie
aber ich finde halt, das ist so, wenn du nicht darauf achtest, fällt es dir halt nicht auf, weil ich finde, es ist alles halt einfach so, so warm und schön, die Musik, die machen. Und manchmal ist ja auch einfach dann ganz, ganz süßer, ganz süßes Liebeslied auch dabei. Dem verschließen sie sich auch nicht. Und darauf freue ich mich jetzt ganz doll. Wem diese Musik gefällt, die Personen können die bald live sehen. Und zwar im Juni, leider nur in Hamburg und Berlin, aber immerhin in Hamburg und Berlin. Aus dem Nichts gefragt, Marie, würdest du eher das Leben an Land oder das Leben im Wasser wählen, wenn du dich in einen Wassergeist verlieben würdest?
Also das ist mir so noch nicht passiert, muss ich ehrlich sagen. In so einer Shape of Water-mäßigen Situation habe ich mich noch nicht befunden. Aber ich würde schon das, kommt drauf an, wie tief die Liebe ist, würde ich sagen. Aber das Leben im Wasser ist mir nicht so vertraut. Ich würde schon gerne mehr Zeit auf der Erde verbringen. Wie geht's dir?
Mir geht's da, glaube ich, ähnlich. Aber also ich mag das Wasser schon sehr gerne, aber es ist eben dann doch auch also nicht vertraut und manchmal auch ein bisschen gruselig mitunter in den Tiefen. Aber es ist eben auch eine komplexe Frage, wenn man sich halt, das passiert wahrscheinlich nicht so häufig, aber in einen Wassergeist verliebt. Eine so komplexe Frage, dass der Musiker L.A. Priest dieser Frage ein ganzes Album widmet. Und zu diesem Album, das im Mai erscheint, ist jetzt schon die erste Single erschienen und die heißt It's You. With all this time, I don't know why I left myself just one more night to keep my mind is all I'm trying. L.A. Priest mit It's You, der ersten Single des kommenden Albums Phase Luna, das im Mai erscheint und eben diese komplizierte Frage behandelt. Ich finde aber für so ein komplexes Thema, eine bisschen unangenehme Lebenssituation, das einen ja aus der Comfortzone dann doch ein bisschen zieht, kommt der Song irgendwie relativ fröhlich, funky, soulig daher, oder nicht?
Total. Sehr fresh water-mäßig. Ja, und sehr bouncy, so eine bouncy Bassline, die da so irgendwie sich auch hier wieder irgendwie durchzieht. Er hat das ja wohl in Mexiko geschrieben, das Album, um sich eben auch vom Ozean inspirieren zu lassen. Ich frage mich am Ende, wo diese Metapher so hin will. Denn ich hoffe, es ist eine Metapher. Ich hoffe, er hat sich nicht wirklich die Frage gestellt, was er tun würde, wenn er sich in einen Wassergeist verliebt. Und im Video zu dem Song ist es aber irgendwie eine Frau, die sich nicht in einen Wassergeist verliebt, sondern in so einen Fettberg. Das ist ja mein Lieblings-Fun-Fact. Ja, in der Kanalisation von London gibt es so einen riesigen Fettberg.
Ah.
Und der ist in dem Video, taucht er auf.
Klingt schrecklich.
Quirky.
Ja. Also ich finde, der Song klingt ganz toll. Das Video, das habe ich noch nicht gesehen, das klingt ganz schrecklich.
Am Ende haben sie auch ein Kind.
Ein Fettberg-Kind.
Ein Fettberg-Kind, ja. Nee, so ist L.A. Priest, glaube ich, einfach. Das ist ein lustiger, gaggiger Typ. Das ist einfach immer so schöne Indie-Sounds, die manchmal ein bisschen verdreht sind, manchmal nicht, manchmal klar, manchmal komplett in Metaphern versunken, manchmal weiß er selbst, glaube ich, nicht, wohin er damit möchte. Und das finde ich eigentlich ganz schön.
Ja, mir gefällt das auch sehr gut. Und ich fand auch, also so verglichen mit den vorigen Sachen, hat mir auch irgendwie gut gefallen, dass es halt eben ja diese Bassline, die du angesprochen hattest, und dass es irgendwie so ein bisschen funky ist und irgendwie noch so ein bisschen, ja, man hört halt Mexiko und das Meer, finde ich. Und das gefällt mir gut. Wer Mexiko und das Meer live on stage in Deutschland sehen möchte, kann auch L.A. Priest live sehen, wieder in Hamburg und Berlin, allerdings erst im September. In gut einem Monat erscheint Multitudes, das neue Album der kanadischen Sängerin Feist. Und 4 Songs aus dieser Platte sind jetzt schon erschienen. Und der neueste heißt Borrow Trouble und klingt so.
Sleeping innocent minds. It happens at the break of day. Before your wits are gathered. Even before you are awake. Your thoughts will find a clock to wind and put dissent into your ear. Even before your eyes are open, the plot has thickened round your fear. We borrow trouble since we all know.
Feist war das mit Borrow Trouble und ja, Borrow Trouble, es geht um Ärger. Das finde ich eigentlich einen ganz, ganz interessanten Gegensatz zu ihrer Stimme, die ja doch eigentlich immer eher sanft daherkommt. Mhm. Aber irgendwie der Song ist ja gar nicht mal so sanft und am Ende wird ja auch ganz schön rumgeschrien, ist übertrieben, aber da wird der Ärger, dem wird auf jeden Fall verbal Luft gemacht.
Man hört ihn, ja.
Man hört ihn. Mhm. Und tatsächlich war wohl auch die Produktion des Songs ganz schön troubleig. Und chaotisch kam es auch so, dass Feist, obwohl sie das Instrument eigentlich nach ihrer Aussage gar nicht beherrscht, Schlagzeug spielt in dem Track. Ja, sie bezeichnet den Song als Kakophonie, die Gedanken so sein können. O-Ton Ende. Für so eine Kakophonie kommt er aber eigentlich ganz schön daher, oder?
Total. Ich habe mich mal wieder, das mache ich sehr gerne, in den YouTube-Kommis rumgetrieben, weil ich immer ganz schön finde, was so Fans ja, mit der Musik verbinden und was so deren erste Eindrücke sind zu neuen Liedern und zu so Videos. Und eine Person hat dort geschrieben, "This song is me frolicking in a field of flowers, but everything else is on fire." Also irgendwie im Blumenfeld wird rumgetanzt, aber alles andere um einen herum brennt. Und genauso klang der Song für mich auch. Es klingt alles irgendwie sehr süß, aber man merkt doch, irgendwo ist da Chaos. Irgendwo im Hintergrund, das so lodert und immer mal hochbrennt. So ein süßes Chaos habe ich da auch rausgehört. Fand ich sehr treffend, diesen Kommentar.
Ja, das finde ich auch eine sehr schöne Beschreibung. Ich bin nur manchmal auch ein bisschen vorsichtig bei diesen Kommentaren, weil der Hang von Menschen zu schreiben, best single ever, egal was passiert, ist halt auch relativ groß, glaube ich.
Mhm.
Aber ja, an der Stelle irgendwie sehr treffend und ich habe auch das Gefühl, dass der Song dann so ein bisschen so klingt, als würde dieses Feuer um das Blumenfeld herum halt dann doch auch immer so ein bisschen näher kommen. Mhm. Und diese Comfortzone, in der man sich noch befindet, wird kleiner und kleiner, bis es dann der Ärger herausgeschrien werden muss am Ende.
Bis die Streicher einen einholen, die da so bedrohlich im Hintergrund oder nicht ganz im Hintergrund eigentlich sehr offensichtlich zu hören sind. Und die auch ein schöner Kontrast sind dann zu diesen doch sehr simplen Akustikpassagen in diesem Song.
Und einmal mehr sehr gut zusammenarbeiten mit ihrer Stimme.
Popschnipsel.
Wie angekündigt, wollen wir jetzt noch über das South by Southwest Festival sprechen. Das Festival, das findet seit den 80ern in Austin in Texas statt. Erst ganz klein, vor allem mit lokalen Acts, und mittlerweile ist das South by Southwest aber zu einem der wichtigsten Branchentreffen der Musikindustrie geworden. Bands aus aller Welt spielen dort eine Woche lang mehrere Shows und Showcases, um zum einen ihren Fankreis zu vergrößern und vor allem aber auch, um internationale Plattenfirmen und Managements auf sich aufmerksam zu machen. Ähnlich wie hier im kleineren beim Reeperbahn-Festival in Hamburg. Das South by Southwest ist aber auch seit einigen Jahren in der Kritik. Erstens, weil sich der Fokus von Musik immer weiter weg Richtung Tech-Branche entwickelt. Und das sehen Musikfans wie wir natürlich gar nicht so gerne. Ja, und das Festival ist auch noch in der Kritik, weil die Bezahlung für die Bands und auch Solo-Acts echt unter aller Sau ist. Zwischen 100 und 250 Dollar bekommen MusikerInnen, wenn sie dort spielen. Oder, und da müssen sie sich entscheiden, oder sie bekommen ein Festivalbändchen geschenkt. Und das kostet in diesem Jahr 995 Dollar, also das Basic-Musikbändchen. Also wenn sie sich für die Gage entscheiden, können sie nicht mal kostenlos auf das Festival gehen, auf dem sie spielen. Und internationale Acts, also auch deutsche Acts, die dort auch immer vertreten sind, bekommen gar keine Gage und nur das Festivalbändchen. Also die können sich nicht entscheiden, die kriegen das Festivalbändchen. Aber Flug, Unterkunft, Arbeitsvisum und generell die Zeit in Austin, die müssen sie sich irgendwie selbst finanzieren oder hoffen, dass sie eine Förderung aus ihrem Heimatland bekommen. Ganz schön krass, oder?
Ja, ich bin aber leider gar nicht mal so richtig überrascht. Also es ist natürlich irgendwie absolut widrige Umstände und ganz weit weg von einem Ort, an dem Musik dann wirklich gefördert wird, wenn die Barrieren einfach so hoch sind. Ist ja auch die Frage, ne? Wer soll denn dann überhaupt noch dahin kommen? Gleichzeitig, also ein bisschen schade, aber ist, ja, so richtig überraschend tut es mich nicht. Also andersrum gesagt, wenn jetzt deutsche KünstlerInnen zum Beispiel oder überhaupt irgendwie nicht amerikanische KünstlerInnen da eingeladen werden, die alles bezahlt bekommen und dann auch noch 5000 Euro Gage bekämen, das würde mich wirklich überraschen.
Ja, aber was machen sie mit diesen 995 Dollar pro Ticket? Wo stecken die das ganze Geld rein?
Offensichtlich ja nicht in die KünstlerInnen, ne? Nee. Also vielleicht in die Tech-Startups, die jetzt da übernehmen. Keine Ahnung, oder die VIPs, die dann kommen, die dann irgendwie mal so richtig den Bauch gepinselt bekommen oder so. Aber man fragt es sich schon. Also vor allem ist es ja auch wirklich nicht klein. Also es ist ja auch einfach Riesensummen an Geld, die da zusammenkommen.
Ja, 23 Bands aus Deutschland sind in diesem Jahr in Austin. Sparkling, Rikas, Neve, Tala und Gewalt zum Beispiel. Und im Musik-Newsletter zwischen 2 und 4 von Melanie Gollen, Rosalie Ernst und Alina Strutz, den ich sehr empfehlen kann, habe ich gelesen, dass die Band Gewalt von der Initiative Musik gesponsert wird. Aber sie bekommen ihr Geld auch erst im Nachhinein. Das heißt, die Band muss sich erstmal ordentlich verschulden. Und laut eigenen Angaben sind es bei Gewalt so 13.000 Euro, die sie sich erstmal irgendwo anders herholen müssen. Und glücklicherweise sehen sie das South by Southwest aber gar nicht mal so sehr als Karriereschritt, sondern eher so als Abenteuertrip, haben sie geschrieben. Und sie finden, dass das auch so der gesündeste Umgang mit diesem Festival, mit dieser Veranstaltung ist. Es ist schon krass, ne? 13.000 Euro.
Ist schon eine Summe Geld, vor allem wenn man sich überlegt, dass viele KünstlerInnen jetzt auch nicht immer irgendwie den größten finanziellen Background haben oder sowas. Dann ist ja auch die Frage, wer leiht dir überhaupt erstmal diese 13.000 Euro, selbst wenn du weißt, du kriegst sie später zurück. Ich weiß jetzt nicht, wie kulant da welche Banken sind oder so. Wobei, wenn man die Förderung hat, dann vielleicht schon. Nichtsdestotrotz ist es natürlich einfach wahnsinnig viel Geld. Flüge nach Amerika sind halt auch einfach nicht günstig, Unterkunft und so.
Das Visum aber auch nicht. Das darf man nicht vergessen. Die müssen ja ein richtiges Arbeitsvisum.
Ja.
Und trotzdem, 23 Bands sind ja nicht wenig. Anscheinend haben die alle irgendeine Hoffnung, dass es sich doch irgendwie lohnt und all dieses Geld sich im Endeffekt rechtfertigt. Ja, wie relevant sind solche Festivals? Darauf haben wir, glaube ich, keine Antwort. Ich frage mich das beim Reeperbahn-Festival auch jedes Mal, ob das wirklich noch so wichtig ist, sich so auf Konzerten zu präsentieren, irgendwelche Managements. Wahrscheinlich schon. Ist eigentlich auch eine schöne Sache, dass noch so analog Konzerte geguckt werden müssen, damit sich irgendein Management dann für dich entscheidet und nicht alles nur über TikTok und so läuft.
Ja, also das denke ich auch, dass halt irgendwie dann, ne, die Bands, die halt irgendwie auf der Bühne wirklich funktionieren, gute Musik machen, irgendwie gesehen werden und nicht nur KünstlerInnen, die vielleicht einen TikTok-Trend gerade gut verstanden haben und gut bespielen und auf einmal kriegen sie ganz viele Klicks. Gleichzeitig ist es halt super gatekeepisch, ne? Also ich meine, erstmal, wer geht da hin? Wer kann sich auch so ein, in dem Fall jetzt 1.000-Euro-Ticket leisten? Und das ist dann halt irgendwie wiederum schön, finde ich, bei TikTok, Instagram, wie auch immer, dass es irgendwie halt direkt bei den Leuten ankommt und dann nicht irgendwelche ManagerInnen oder wie auch immer zwischengeschaltet sind, die sagen, das ist gut und das hier braucht irgendwie niemand sehen, sondern dass es halt dann am Ende die HörerInnen selber entscheiden können. Aber alles in allem ist, glaube ich, schon ganz gut, dass es das noch gibt. Es wäre halt nur schön, wenn es irgendwie unter besseren Umständen stattfinden könnte.
Mhm, auf alle Fälle. Vielleicht wird es das ab dem nächsten Jahr oder ab in ein paar Jahren, denn die Union of Musicians, die hat Anfang Februar einen offenen Brief an das Festival geschrieben. Da haben wirklich tausende Bands mit unterschrieben, um die Bezahlung einfach fairer zu machen, nicht nur für amerikanische Acts, sondern eben auch für deutsche und andere internationale Bands und MusikerInnen. Ja, und das war's für diese Folge hier von Keine Angst, Witz. Wir sind am Ende angekommen. Ihr dürft gerne diesem Podcast noch folgen und ihr dürft auch die Playlist auf Spotify zum Podcast hören. Die heißt auch Keine Angst, Witz. Und da findet ihr auch alle Songs, über die wir heute hier zumindest in der Kategorie Songs gesprochen haben. Ja, wir verabschieden uns. Wir sind
Anton Burmester
und Marie Einter. Tschüss.
Ciao.
Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.